Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Wir sind Nummer 1 in Deutschland, wenn es darum geht, Schienen zusammenzuschmeißen und letztendlich an die Baustelle zu transportieren.
Und wir setzen jetzt eigentlich auf eine volle API-Strategie mit den besten Tools. Die sind klar Teams und Zoom, aber auch Webex von Cisco bietet zum Beispiel Lösungen an. Und wir wollen keine Investments mehr in eigene Video- und Chat-Lösungen machen.
Dazu gleich mehr. Die schlechten Nachrichten häufen sich. Metas Visionen fallen durch, Aktie minus 15%. IBM verfehlt Erwartungen, Aktie nachbörslich minus 9%, aber auch ein überraschend schwaches US-Wirtschaftswachstum dämpfen die Stimmung am Aktienmarkt. Die Folge: der Dow Jones korrigiert zum Start fast 2% und reicht die schlechte Laune an uns weiter. Der DAX verliert die 18.000. Schlusskurse: DAX minus 1%, er ging mit 17.917 Punkten aus dem Handel. Der Eurostoxx 50, 1% weniger, 4.938. Und in Wien der ATX als TR Total Return 8013 Punkten, er verliert 0,5%. Gute Nachrichten gibt's aber auch. Die Deutsche Bank gewann nach Zahlen fast 8%. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich und mein Kollege Andreas Groß ist schon längst auf der Invest in Stuttgart, um unser mobiles Sendestudio aufzubauen. Die Invest findet am Freitag und Samstag statt. Unten im Text, da habe ich Ihnen einen Code eingefügt für ein günstigeres Ticket. Heute ist Donnerstag, 25. April 2024.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Triska. Ich bin 49 Jahre alt und seit gut dreieinhalb Jahren der Finanzvorstand der börsennotierten Foslo AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Foslo bietet Bahninfrastrukturlösungen. Unsere Themen heute: Q1, Profitabilität, die Renaissance der Bahn, Zähneputzen für Schienen und der Weg zu neuen Rekordumsätzen. Starten wir mit den Q1-Zahlen. Konzernergebnis wurde von 4,8 auf 10,6 Millionen Euro und auch das Ergebnis, die Aktie, mehr als verdoppelt. Umsatz 269 Millionen Euro. Das ist also das beste Startquartal bei Foslo aller Zeiten. Nach den Jahreszahlen 2023 und dem Auftragsergang war es ja eigentlich so zu erwarten, oder?
Ja, das ist kein Selbstläufer, aber das, was wir in Q1 gesehen haben, entspricht weitestgehend unseren Erwartungen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein durchweg positives Kennzahlen-Set ist. Sie haben den Umsatz bereits angesprochen, auch beim EBIT. Und Sie sprachen es an, Konzernergebnis, deutliche Verbesserung. Auch beim Free Cashflow, der saisonal im ersten Quartal immer etwas schwächer ist, sehen wir eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, ähnlich wie beim Auftragseingang. Also alles gut und in der Tat, das Ganze wird gestützt durch einen sehr, sehr starken Auftragsbestand, der deutlich über dem liegt, was wir in den letzten Jahren im Durchschnitt gesehen haben. Wir denken auch, dass diese operative Performance sich früher oder später dann auch im Börsenkurs wird niederschlagen können. In letzter Zeit haben viele Analysten auch insbesondere nach der Vorlage unseres Geschäftsberichts und dem Ausblick für 24 dann doch ihre Kursziele auch für die nächsten 12 Monate zum Teil deutlich angehoben.
Gehen wir in die Details. Nochmal zur Erinnerung, was werden Sie denn als Dividende, wenn alle auf der HV am 15. Mai zustimmen, vorschlagen?
Ja, wir werden 1,05 Euro ausschütten. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Wir haben in den Jahren zuvor in vielen Jahren 1 Euro konstant ausgeschüttet. Wir treten jetzt als Unternehmen in eine spürbare Wachstumsphase ein. Das unterscheidet uns maßgeblich von der Situation im letzten Jahrzehnt, wo die Bahn ja in vielen Bereichen, auch das geht ja häufig durch die Presse, kaputt gespart wurde. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt, wir sehen an einigen Bereichen, dass wir doch auch mehr investieren müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und von daher ist die 1,05 Euro, die wir jetzt der Hauptversammlung vorschlagen zur Dividende, ein sehr, sehr guter Kompromiss, um einerseits auch die Mittel bereitzustellen, organisch wachsen zu können und andererseits die Aktionäre dann auch angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
Ja, das greife ich gleich auf. Schauen wir doch auf die Umsatzentwicklung aus den letzten 3 Jahren. Schauen wir uns diese nochmal an. Also kann man wirklich sagen, es gibt eine Renaissance der Schiene, einen echten Willen der staatlichen Auftraggeber, die Bahninfrastruktur in vielen Ländern voranzutreiben?
Ja, das ist definitiv zu bejahen. Also das, was wir gesehen haben, das ist keine Eintagsfliege. Unsere Prozesse im Bereich der Bahninfrastruktur laufen sehr, sehr lang. Das heißt, wir haben 2015 war, glaube ich, mit der Pariser Weltklimakonferenz war so ein Wendepunkt, wo die Politik sich auch darauf committet hat, den Temperaturanstieg global zu begrenzen. Seitdem steht die Bahn stark im Mittelpunkt. Fördermittel werden bereitgestellt. Der Verschleiß beim Verkehrsträger Schiene wird nach und nach aufgeholt und der Verkehrsträger soll zukünftig gestärkt werden, weil es mit Abstand der umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. In der Folge konnten wir in den letzten 3 Jahren dann 40% beim Umsatz zulegen. Auch beim operativen Ergebnis konnten wir sogar noch stärker zulegen. Wenn man sich das bereinigte Ergebnis anschaut, ist das EBIT sogar um 70% gestiegen. Und die Frage ist natürlich, oder die wir häufig gestellt bekommen, war es das jetzt? Und die klare Antwort ist nein, das geht weiter. Unsere Branche ist sehr langlebig. Wenn man sich Deutschland als Beispiel anschaut, dann wird man ja nicht von heute auf morgen aufhören, sondern wir alle wissen, dass die Anstrengungen, die die Deutsche Bahn unternimmt, um das Streckennetz in einen guten oder noch besseren Zustand zu bringen, das wird noch Jahre dauern und da werden wir maßgeblich dann auch dran beteiligt sein.
Nochmal kurz die Börsenlage im Detail. Ein Rutsch unter die Marke von 18.000 Punkten. Na, das zeigt die Nervosität am Markt. Der DAX ist ja bei 18.200 Punkten deutlich abgeprallt, charttechnisch, und hat innerhalb kürzester Zeit fast 400 Punkte eingebüßt. Nun liegt es eben an den Aktionären, an den Marktteilnehmern, wie man so schön sagt, die Aufwärtsbewegung zu retten und die Rekordmarken neu ins Visier zu nehmen, kommentiert Konstantin Oldenburger von CMC. Die Quartalszahlen von Meta und Tesla zeigen, wie unterschiedlich die Reaktionen ausfallen können. Während Meta seine Investoren auf weitere Ausgaben einstimmt, konzentriert sich Tesla auf das Kerngeschäft, was bei Anlegern derzeit besser ankommt. Die Sorge um Meta, die sind schon groß. Nach den jüngsten Ankündigungen droht der Aktie ein historischer Verlust an Marktwert. Am Ölmarkt hat sich die Stimmung ebenfalls eingetrübt. Nach den enttäuschenden US-Wachstumszahlen sinkt der Preis für ein Barrel um 0,7% auf 86 Dollar.
Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Trotzdem kommen wir zu meiner Eingangsfrage zurück. Wann endet so eine Rekordserie, wenn aus den glorreichen 7 vielleicht nur noch glorreiche 2 übrig sind?
Naja, ich glaube, man muss da so ein bisschen tiefer reinschauen. Man muss da tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also die Aktienmärkte sind ja in den letzten 6 Monaten zwar auf Indexebene sehr deutlich gestiegen, aber wenn wir eben ein bisschen weiter reinschauen, dann muss man erkennen, dass nicht alles an den Märkten deutlich gestiegen ist. Also in den USA, der S&P 500 wurde im letzten Jahr ja, wie eben angesprochen, von diesen glorreichen 7 vor allen Dingen nach vorne getrieben. Das heißt, 493 Aktien zusammengenommen haben deutlich weniger Performance gemacht als diese 7. Also wir haben da ein sehr großes Gewicht natürlich. Und das gibt auf der einen Seite natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es da auch mal zu einem deutlichen Rücksetzer kommen könnte. Wenn es eben diese glorreichen 7 auch mal trifft, dann trifft es den Index auch relativ hart. Und ein bisschen sehen wir davon ja jetzt seit Jahresanfang, es sind eben nicht mehr alle 7 Aktien, sondern Tesla beispielsweise oder Apple, die laufen eben seit Jahresanfang nicht mehr ganz so gut. Da unterscheiden die Anleger schon. Das ist für mich übrigens auch insgesamt ein ganz positives Zeichen eigentlich dafür, dass nicht blindlings alles gekauft wird, wo irgendwie Technologie draufsteht, sondern die Anleger und Anleger schauen eben schon sehr genau, was sich da tut. Was ich mir vorstellen kann im weiteren Jahresverlauf ist, dass, also abgesehen davon, dass Technologie gesetzt ist als Megatrend für die nächsten Jahre, was natürlich nicht heißt, dass es auch mal deutliche Rücksetzer geben kann, das ist ganz klar so, aber ich kann mir mit Blick auf die nächsten Monate, auf den weiteren Jahresverlauf 2024 gut vorstellen, dass wir eher so einen Favoritenwechsel sehen, weil Dinge, die auch nicht gut gelaufen sind, sind beispielsweise Aktien aus der zweiten Reihe, also MDAX versus DAX zum Beispiel. Der MDAX ist auch deutlich schlechter gelaufen im letzten Jahr, auch in diesem Jahr bis zum heutigen Zeitpunkt Ende März. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eben diese Titel aus der zweiten Reihe, die eher konjunktur- und zinssensitiv sind, in den nächsten Monaten Aufholpotenzial haben. Also, dass wir so einen Favoritenwechsel sehen.
Ja, oder eine ganze Reihe aus dem Russell 2000.
Das ist genau das Gleiche. Die kleineren Unternehmen, wie gesagt, eher konjunktur-, eher zinssensitiv, die sind deutlich schlechter gelaufen.
Ja, schauen wir noch auf Firmenmeldungen. IBM enttäuscht im letzten Quartal mit stagnierenden Umsatzzahlen, die lediglich um 1% auf 14,5 Milliarden Dollar steigen und verfehlt damit die Markterwartungen. Die Aktie reagiert im nachbörslichen Handel mit einem Rückgang von etwa 9%. Microsoft und Alphabet, die Erwartungen ruhen nun auf den Schultern von Microsoft und eben Google, die ihre Quartalsberichte heute Nacht nach Börsenschluss präsentieren, also 22 Uhr und 22.30 Uhr. Besonders nach dem enttäuschenden Ausgang bei Meta setzt der Markt auf positive Nachrichten von diesen Tech-Giganten. Merck & Co., der Pharmakonzern, hebt seine Jahresprognose an, getrieben von starken Verkäufen seiner Krebsmedikamente und Impfstoffe. Der Umsatz erhöhte sich um 9% auf 15,8 Milliarden Dollar und der Nettogewinn sprang um fast 70% an auf 4,8 Milliarden Dollar. Continental wurde mit einer Geldbuße von 100 Millionen Euro belegt. Der Vorwurf? Verletzung der Aufsichtspflicht im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Seit Mitte 2007 hat die damalige Antriebssparte, heute als Vitesco bekannt, über 12 Millionen manipulierte Motorsteuergeräte ausgeliefert.
Herzlich willkommen, guten Tag, mein Name ist Patrick Heider, ich bin der CEO und gleichzeitig CFO der Enfon AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Übrigens, Randbemerkung gleich am Anfang, Börsenradio nutzt die Enfon Cloud-Telefonanlage auch schon seit, ich glaube, 2016 oder 2015. Unsere Themen heute fürs Interview: Jahreszahlen, Seeds und wiederkehrende Umsätze, Free Cashflow, zudem viele strukturelle Veränderungen, Profitabilität, Wachstum, das Transformationsjahr 2024, also wirklich viele Themen. Sie haben ja seit H2 2023 übernommen und die Zahlen haben sich sehr schnell, sehr deutlich verbessert. Erstmals seit dem IPO gibt es einen positiven Free Cashflow in Höhe von 1 Million Euro. Das EBITA stieg um 9 Millionen auf 8,4 Millionen und der Konzernjahresfehlbetrag ist deutlich kleiner geworden von minus 15,6 Millionen auf nur noch 800.000 Euro. Da ist extrem viel passiert in kurzer Zeit, seitdem Sie da sind. Was waren denn die schnellsten Wachstumsbeschleuniger?
Ja, erstmal herzlichen Dank. Die Enfon ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Es wurde ja in 2007 gegründet. Aber in jeder Erfolgsgeschichte gibt es auch verschiedene Phasen. Und jetzt muss, glaube ich, auch die Phase eingeläutet werden, das Thema Profitabilität auch in den Vordergrund zu stellen. Das war auch die Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat gemeinsam. Das haben wir letztes Jahr sehr, sehr gut hinbekommen. Aber es wurde auch schon von meinen Vorgängern eingeleitet, muss man klar sagen. Am größten war auch das Thema in Q4 2022, auch die Einleitung der Fokus auf die Core Markets und in dem Fall auch die Anpassung der Personalstärke. Das war auch der größte Treiber, dass wir das Thema Personaleffizienz besser getrieben haben. Und natürlich auch im Sachkosten-OPEX-Bereich haben wir viele Themen gefunden, die wir tatsächlich in eine bessere Effizienz überführen können. Und wir haben die Kernthemen der operativen Exzellenz tatsächlich identifiziert, an denen wir auch 2024 im Transformationsjahr noch arbeiten. Alles muss darin münden, dass es in einem besseren Umsatzwachstum mündet. Mit dem sind wir noch nicht zufrieden. Es liegt nur in 1,9% auf Total Revenue und im Recurring-Bereich bei 4,9%. Aber das tun wir dann in 2025. Jetzt ist erstmal das Thema weiterer Transformation angesagt.
Steigen wir da in die Details ein. Also für die Prognose 2024 sieht der Enfon einen Zuwachs bei wiederkehrenden Umsätzen vor, gepaart mit einer überproportionalen Verbesserung der Profitabilität, trotz laufender Transformation. Ja, aber der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz ist ja schon bei fast 94%.
Ja, genau. Also wir haben, und das ist ja meine magische Formel, die ich auch schon erwähnt habe, im Kapitalmarkt kommuniziert, ein Unternehmen wie wir sind, muss ja es ja schaffen, dass EBITDA-Wachstum größer Umsatzwachstum und Umsatzwachstum größer Markt. Wir haben letztes Jahr schon die erste Teil der Formel erreicht, nämlich EBITDA-Wachstum größer Umsatzwachstum, erreichen das dieses Jahr wieder. Und alles muss darin münden, dass es auch nächstes Jahr der zweite Teil der Formel sozusagen erfüllt wird. Und wir transformieren dieses Jahr sozusagen bei höherer Profitabilität noch das Business. Und da sind wir sehr stolz drauf. Wir brauchen kein zusätzliches Kapital. Also wir machen einen Profitabilitätssprung und räumen trotzdem auf gut Deutsch gesagt. Und von daher ist das ein Thema. 4,9% wie letztes Jahr im Recurring-Bereich. Wir sind in dem Markt, wo wir sind, in line mit dem Marktwachstum. Wir sind nicht drüber, aber wir sind auch nicht drunter. Das ist ja der Voice-Centric-Kommunikationsmarkt. Und von daher fühlen wir uns in dieser Wachstumsrange, die wir jetzt angegeben haben, in der Guidance 2024 auch wohl. Es muss aber stärker werden. Und da haben wir natürlich auch strategische Ideen dazu.
Okay, Sie nannten es Aufräumen. Sie haben ja seit dem H2 das komplette C-Level umgestellt. Was haben Sie denn da alles an Strukturen umgebaut? Es war ja nicht nur der Vertrieb. Wie wollen Sie Enfon weiterentwickeln? Also welche Baustellen haben Sie identifiziert?
Also erstmal ist das eine Thema der Organisationseffizienz. Ich bin fest davon überzeugt, mit der guten Organisation kann man einfach gesund wachsen. Das war der erste Schritt. Aber die Kernprojekte, die wir identifiziert haben, sind die folgenden. Wir müssen zum einen ganz klar das Thema der internen Systemkomplexität reduzieren. Wir haben eigentlich sogenanntes BSS-System, Business Support System. Andere würden ERP-System dazu sagen, was einfach zu lange schon läuft von der Implementierung. Und das muss jetzt abgeschlossen werden und das führt auch zu einer höheren Customer Centricity. Wir haben dann das Thema DDS-Integration. Es wurde leider vom Management bisher nicht angegangen. Es war eine Akquisition aus 2020. Wir wollen jetzt die DTS mit der Enfon komplett fusionieren und nur noch ein Produktportfolio anzubieten. Da sind dieses Jahr Integrationskosten drin, aber wir werden die nächsten Jahre immer von diesem Benefit und von diesem Vorteil profitieren. Und dann haben wir einfach auch wieder Notwendigkeit, in unsere Skalierung unserer technologischen Plattform zu investieren. Wir sind ein bisschen hier aus State of the Art rausgekommen. Es gab verschiedene Anzeichen, dass unsere Produkte nicht mehr so zuverlässig laufen, wie sie zu laufen haben. Deshalb wird auch mein neuer Kollege im Vorstand, der CTO Andreas Wesselmann, der zum 1.1. angefangen hat, sich umgehend darum kümmern, dass wir die technologische Skalierbarkeit unserer Plattform sicherstellen. Das sind die drei Hauptaufgabenfelder für dieses Jahr und die werden wir erfolgreich umsetzen.
Nach einem schwachen Start trete die Aktie der Deutschen Bank kräftig ins Plus. Die Bank vermeldet für das erste Quartal einen Gewinn von rund 1,3 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht und das beste Ergebnis seit 2013 ist. BASF meldet für das erste Quartal rückläufige Zahlen. Umsatz und Gewinn sanken durch niedrige Preise und negative Währungseffekte. Der Umsatz fiel um 12% auf 17,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn schrumpfte auf knapp 1,4 Milliarden Euro.
Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
Der ist ja explodiert. Plus 25% year to date etwa. Sogar teilweise schon bei 2400 US-Dollar gewesen. Ist denn Gold dann auch überkauft?
Also das kann man vorwegnehmen. In der Tat ist die Markttechnik für Gold, also gibt es ja auch solche Sentiment-Indizes, die wir natürlich regelmäßig beobachten, aktuell etwas überkauft. Also korrekturbedürftig, weil einfach der Goldpreis zu schnell über die 2000-Dollar-Marke Richtung 2400, 2500 Dollar geschoben wurde. Das liegt auch daran, dass Gold natürlich die letzten 4 Jahre es 3-4 Mal probiert hat, über die 2000-Dollar-Marke nachhaltig zu steigen. Und als es dann soweit war, kam ein richtiger Sprung nach oben, was aber dazu geführt hat, dass Gold tatsächlich jetzt vom Sentiment her etwas überkauft ist. Aber dieser Ausbruch war ein starkes Signal. Einmal, weil trotz der Zinsen oder der Zinssenkungsfantasie, die etwas abgemildert wurde, Gold weiter stark war. Also es ist positiv, diese relative Stärke war positiv. Dann haben wir eine neue Aufmerksamkeit zu Gold auch als Krisenwährung wieder. Das hatten die letzten 2-3 Jahre nicht ganz so funktioniert. Und was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass Gold auch von den Notenbanken in den letzten Jahren vom Markt genommen wurde. Und da sieht man sehr große Goldkäufe die letzten Jahre von den Notenbanken von Schwellenländern, insbesondere China. China war der größte Goldkäufer die letzten 4 Jahre, gefolgt dann von Indien, Türkei, natürlich wegen Inflation haben die auch gekauft. Polen, Singapur, Thailand, Japan waren also die 6 größten Goldkäufer. Hingegen hat der private oder der normale Investor, auch die institutionellen Investoren, die Gold über sogenannte ETCs, also quasi ETF-Produkte hinlegen, eher Gold verkauft, weil man einfach frustriert war, weil vielfach die 2000er-Marke nicht geschafft wurde und Aktien trotzdem gelaufen sind, hat man also umgeschichtet.
Was glauben Sie, wie wird Gold sich weiterentwickeln?
Gold ist technisch meiner Meinung nach in eine neue Bandbreite gelaufen. Und das alte oben, das jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre bei 2000 immer abgeprallt ist, ist das neue unten. Also ich glaube, wir werden mittelfristig das Gold zum höheren Preis sehen und die Korrektur, die vielleicht jetzt aufgrund dieser überkauften Situation ansteht, wird den Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unter 2000 Dollar drücken. Wenn man sich Gold als Investment ansieht, kommt es ja immer darauf an, wie man vom Risikoprofil her ausgerichtet ist. Wer Gold als Versicherung gegen Krisen oder exogene Schocks sieht, sollte immer einen kleinen Teil davon im Depot oder im Safe in Form von physischem Gold halten. Ich meine, für den Profi sind Goldminen natürlich aktuell interessant, weil Goldminen einen gewissen Hebel auf den Goldpreis haben. Und wer sich mit dem Chartbild von Goldminen beschäftigt, der wird sehen, dass wir Preise haben, die deutlichst unter den Preisen von 2010 waren. Warum 2010? 2010 war Gold deutlich am Höchststand sozusagen. Also jetzt ist es höher. Aber Gold war wesentlich höher im Jahr 2010 als im Vergleich zu Goldminen heute, die etwa 50% unter dem Hoch vom 2010er Jahr liegen. Es ist nichts für schwache Nerven. Es ist kein Kaufen und Liegenlassen-Investment, weil das Kursmuster eher einem Sägezahnmuster ähnelt. Man muss da schon immer das stark im Auge behalten. Aber grundsätzlich sind Goldminen im Moment bei der Aussicht für den Goldpreis, eben einem Goldpreis, der über 2000 Dollar bleibt, ein sehr spannendes Investment.
Die Aktie von Symrise gehört zu den größten Verlierern des Tages. Trotz eines Umsatzwachstums zum Jahresstart reagieren die Anleger enttäuscht. Möglicherweise aufgrund der hohen Erwartungen nach den jüngsten starken Zahlen des Konkurrenten Givaudan. Extron startet dynamisch ins Jahr. Der Umsatz kletterte um 53% auf 118 Millionen Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf 9,9 Millionen. Das Management bestätigt die Ziele für das Gesamtjahr, unterstützt von prallen, vollen Auftragsbüchern. Hugo Boss plant den vollständigen Rückzug aus Russland. Der Verkauf der russischen Tochtergesellschaft an Stockmann steht kurz vor dem Abschluss. Wobei die Zustimmung europäischer Behörden noch aussteht. Russische Behörden haben bereits grünes Licht gegeben. Ja, und das war's für heute in Kurzform. Die Langform hören Sie wie immer auf börsenradio.de. Und morgen, wer in der Nähe ist, da können Sie uns in Stuttgart treffen. Auf der Invest.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.